Ich erinnere mich so an eines meiner ersten Male, als ich nach Berlin kam. Für dich ist es eine Selbstverständlichkeit. Für mich war das wie auf einem anderen Planeten. Riesige Häuser, breite Straßen, Autos, Menschen, ungeheure Menschen. Und ich habe mir die Menschen angeguckt und gedacht, ist heute Fasching? Nee, die ziehen sich dort immer so an. Tattoos, Piercings, Bluderhosen in allen Farben und Formen. Und das ist jetzt heute gewesen, das ist schon einige Jahre her. Ich ging in ein Geschäft hinein und habe eine Einladung dort gefunden, Tanz in den Advent. Aha, habe ich gedacht. Und auf der Einladung war die Göttin Shiva, eine hinduistische Göttin, abgebildet. Und ich habe mich gefragt, wie kriegen die Advent und Hinduismus zusammen? Bin ich hier verkehrt oder sind die verkehrt? Ich war da auf dem Kongress und wir gingen abends in eine Kneipe ein Bier trinken und an der Ecke standen so ein paar jüngere Damen mit kurzen Röckchen und hochhackigen Schuhen. Ich habe das erst ein paar Jahre später gemerkt, was für ein Gewerbe diese Damen nachgegangen sind. Da kommt so ein Pastor, damals noch in Oberbayern, also ein oberbayerischer Pastor aus der Provinz in die Stadt und dann prallen so zwei Welten zusammen. Ich habe jedenfalls damals die Welt nicht verstanden. Und wie geht es euch eigentlich? Versteht ihr die Welt noch? Ich meine jetzt nicht die große Welt, in der wir leben, Politik und so Zeug, sondern die kleine Welt um uns herum. Verstehen wir noch unsere Kinder? Ich verstehe manches nicht mehr. Und ihr, versteht ihr mich? Versteht ihr uns, ihr Jungen? Versteht ihr uns noch? Also es prallen nicht nur zwei Welten aufeinander, wenn so ein Provinzer nach Berlin in die große Stadt kommt. Das passiert doch auch, wenn der Enkel mit dem Opa redet. Oder der Native Speaker mit einem Migranten. Oder ein Akademiker mit einem Handwerker. Und da könnte man jetzt ganz viele Beispiele nennen. Unsere Gesellschaft differenziert sich immer mehr und immer stärker aus. Es entstehen mehr und mehr Milieus und unterschiedliche Kulturen. Wir haben keine Kultur mehr, die wir einheitlich haben, sondern jeder von uns lebt in seiner eigenen kleinen Kultur. Und die Tragik ist, wir werden uns immer fremder. Wir verstehen uns immer weniger. Und es wird immer schwieriger, miteinander zu reden. Immer schwieriger. Und jetzt wollen wir unter diesen Umständen Gemeinde Jesu leben und Menschen zu Christus einladen. Geht das überhaupt noch? Und wenn ja, wie? Wie geht das? Dieser Frage möchte ich heute nachgehen. Und dazu lese ich uns eine Schilderung aus der Apostelgeschichte. Es ist ein bisschen längerer Text, den ich jetzt lesen muss. Paulus ist in Athen und wir fragen uns, wie es ihm gelungen ist, in einer fremden Kultur das Evangelium zu verkünden, Apostelgeschichte 17, 22. Paulus trat in die Mitte des Areopags, das ist der Marktplatz in Athen, und sagte, ihr Bürger von Athen, nach dem, was ich sehe, seid ihr sehr fromme Leute. Ich bin durch eure Stadt gegangen, ich habe mir eure heiligen Städte angeschaut, dabei habe ich einen Altar gefunden, auf dem stand, für einen unbekannten Gott. Das, was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das verkündige ich euch nun. Es ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was in ihr ist. Es ist der Herr über Himmel und Erde, er wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand errichtet wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, von Menschen versorgt zu werden. Er ist doch, der uns allen das Leben, den Atem und alles andere schenkt. Er hat aus einem einzigen Menschen die ganze Menschheit hervorgehen lassen, damit sie die Erde bewohnt. Für jedes Volk hat er festgesetzt, wie lange es bestehen, in welchen Grenzen es leben soll. Er wollte, dass die Menschen nach ihm suchen, ob sie ihn vielleicht spüren oder entdecken können. denn keinem von uns ist er fern. Und doch leben wir in ihm, bewegten wir uns und haben wir unser Dasein in ihm. Oder wie einige eurer Dichter gesagt haben, wir sind sogar von seiner Art. Weil wir Menschen also von Gottes Art sind, dürfen wir uns nicht täuschen. Die Gottheit ist keineswegs irgendwelchen Bildern aus Silber, Gold oder Stein gleich. Sie sind nur das Ergebnis menschlichen Könnens, also die Gottheiten, die wir Mensch machen, sind nur Ergebnisse des menschlichen Könnens und menschlicher Vorstellungskraft. Nun, Gott sieht nachsichtig über diese Zeiten hinweg, in denen die Menschen ihn nicht gekannt haben. Aber jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten auf, ihr Leben zu ändern, denn Gott hat einen Tag festgesetzt, um über die ganze Welt zu richten. Dann wird er Gerechtigkeit walten lassen durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Dass dieser Mann wirklich dafür bestimmt ist, hat Gott allen Menschen durch dessen Auferstehung von den Toten bewiesen. Als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, lachten ihn einige seiner Zuhörer aus. Aber andere sagten, darüber wollen wir dich ein andermal hören. Und so verließ Paulus die Versammlung. Einige Leute schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben. Unter ihnen war Dionysos, der dem Areopag angehörte, also das war ein Gericht, das auf dem Marktplatz tagte, und eine Frau namens Damaris und auch noch einige andere. Paulus in Athen, ein Jude und Christ in einer heidnischen Stadt. Und er wartet dort auf seine Mitarbeiter, es dauert längere Zeit, bis die kommen, und er nützt die Zeit, er schaut sich die Stadt an. Er spricht mit den Leuten in Athen. Er versucht zu verstehen, wie sie denken und wie sie das Leben sehen. Er kennt ihre Philosophen, hat ihre Bücher gelesen. Er disputiert mit unterschiedlichen philosophischen Schulen. Er weiß um die Religiosität in Athen. Er kennt die griechischen Götter. Er hat sich ihre Tempel angeschaut. Und ihm sind die vielen Götzenbilder in der Stadt aufgefallen. Und er hat sogar diesen einen Altar gefunden, auf dem steht einem unbekannten Gott. Paulus hat sich Athen angesehen. Und er tat das nicht als Tourist, sondern als Missionar. Durch die vielen Götzenbilder, steht es vor unserem Bibelabschnitt, ist er in seinem Geist erregt. Das heißt, er wurde ärgerlich, denn er hat diese Stadt nicht mit seinen eigenen Augen gesehen, sondern mit den Augen Gottes. Er hat die Stadt wahrgenommen. Was ist das für eine Stadt hier? Er hat ihre Religiosität erspürt. Er hat verstanden, wie diese Menschen denken und leben. Wenn Paulus den Athenern das Evangelium bringen möchte, dann muss er wissen, was das für Leute sind, wie die denken, wie die leben. Er muss ihre Kultur verstehen. Sonst werden die Athener ihn nicht verstehen. Paulus hat gehört, hat wahrgenommen, hat versucht zu verstehen. Wenn heute und schon immer Missionare in fremde Länder gekommen sind, dann haben die das und genauso gemacht, die machen das bis heute. Sie lernen die fremde Sprache, zu versuchen zu verstehen, wie die Leute denken, wie sie leben. Sie müssen doch wissen, was das für Leute sind, damit sie ihnen das Evangelium so sagen können, dass sie es auch verstehen. Missionare lernen, eine fremde Kultur zu verstehen. Und wenn das stimmt, dass unsere Gesellschaft inzwischen in viele Milieus und Kulturen zerfällt, wenn wir uns also nicht mehr so ohne weiteres verstehen, dann müssen wir doch uns wie Missionare in die Kultur, in die Lebenswelt unserer Mitmenschen hineindenken. Und wenn wir das nicht tun, dann werden wir den Menschen, mit denen wir es zu tun haben, das Evangelium nicht so sagen können, dass sie es verstehen. Haben wir das verstanden? Weiß ich nicht. Das heißt also, wenn wir Menschen das Evangelium sagen wollen, dann müssen wir diese Menschen kennen. Kennst du deine Nachbarn? weißt du, wer bei dir im Viertel wohnt? Und ich meine jetzt nicht, dass du weißt, wie die ausschauen und wie die heißen. Ich frage dich, weißt du, was sie bewegt? Was macht ihr Leben aus? Wie geht es ihnen? Welche Schule haben sie besucht? Womit verdienen sie ihren Lebensunterhalt? Welche Interessen haben sie? Wie verbringen sie ihre Freizeit? Wohin fahren sie in den Urlaub? Geht es ihnen gesundheitlich gut? Kennst du ihre Fragen und ihre Sorgen? Das alles erfahren wir nicht, wenn wir sie mit der Bibel in der Hand überfallen und sie mit unserer frommen Sprache ansprechen. Die verstehen uns nicht. Wenn wir wissen wollen, was das für Menschen sind, dann werden wir zunächst einmal uns auf diese Menschen einlassen. Dann werden wir Zeit für sie haben und Zeit mit ihnen verbringen. Es wird uns dann nur gelingen, ihnen das Evangelium zu sagen, wenn wir das so machen, wie Paulus das auch gemacht hat. Wir lernen, diese Stadt und ihre Menschen mit Gottes Augen zu sehen. Wir haben ja schon den einen oder anderen guten Ansatz. Erinnert ihr euch noch, vor ein paar Jahren gab es ein Hoffest hier in der Stadtmission. Wir haben unsere Nachbarn eingeladen. Wir wollten mit ihnen Zeit verbringen. Einfach nur miteinander zusammen sein. Wir treffen uns einmal im Monat, an jedem ersten Sonntag um 18 Uhr am Wasserturm und beten für die Stadt. Und ich merke, wie uns das Gebet für die Menschen unserer Stadt sensibel macht für die Menschen, die hier wohnen. Willst du nicht auch mal dazukommen? Und um die Menschen wahrzunehmen, gibt es ja auch professionelle Methoden, sowas wie Sozialraumanalyse oder Milieustudien. Und wir haben da gute Kontakte, denn der Gunter Schmidt, den wir vielleicht zum Teil noch kennen, ist in dieser Sache ausgebildet. Wir könnten ihn doch mal einladen, mit ihm so eine Begehung machen, oder? Wenn wir Menschen das Evangelium bringen möchten, dann wird uns das nur gelingen, wenn wir sie wahrnehmen, wenn wir uns in sie einfühlen und wenn wir sie verstehen. Ja, das ist Arbeit. Ja, das macht Mühe. Aber ich fürchte, dass wir nur auf diese Art und Weise unsere Mitmenschen und dem Evangelium gerecht werden. Ein Missionar lernt die Kultur kennen, um das Evangelium zu übersetzen. Was ist Kultur und was ist Evangelium? Was ist Inhalt? Was ist Form? Was sollte bleiben und was kann verändert werden? Und ich habe den Eindruck, da sind wir uns nicht im Klaren drüber. Wir verwechseln da was. Wir reden vom Evangelium, meinen aber die Art und Weise, wie wir von Gottes Wort reden, wie wir Gottesdienst feiern, wie wir Veranstaltungen durchführen. Das ist Kultur, aber nicht das Evangelium. Was ist das Wichtige, das Wesentliche? Was ist das, was bleiben muss und was ist das, was sich ändern kann? Müssen wir eine liturgische Sprache verwenden oder dürfen wir so reden, wie wir das immer tun? Muss der Gottesdienst immer so ablaufen, wie wir das schon immer gemacht haben oder darf das auch mal ganz anders sein? Muss der Posaunenchor die Lieder begleiten oder darf das auch mal die Band? Da hat ja jeder so seine Vorliebe. Wir alle leben da in unserer Kultur, in unserer Lebenswelt. Die einen sind in der klassischen Musik zu Hause, die anderen hören mehr Rockmusik. Für die einen gehört die Orgel zum Gottesdienst und die anderen jagst du mit der Orgel aus der Kirche raus. Kultur ist das. Kultur ist nur eine Form, das Äußere. Das Evangelium aber ist der Inhalt. Und ich behaupte, die Form kann sich ändern, aber der Inhalt, bitte, der bleibt gleich. Auf welche Art und Weise wir Gottes Wort sagen, das ist gar nicht so entscheidend. Wichtig ist, dass wir es sagen und dass es das Evangelium ist. Es kommt also nicht auf das Wie an, sondern auf das Was. Der Inhalt ist entscheidend. Wir bringen das Evangelium zu den Menschen, nicht irgendeine Lebensweise oder irgendeine Kultur. Und wäre diese Kultur noch so fromm und noch so brav? Menschen ändern sich, das macht jeder von uns. Und die Kultur, die Lebensweise ändert sich. Das Evangelium bleibt. Und das bedeutet, dass sich das immer wieder ändern wird, wie wir Gottesdienste feiern, wie wir Lieder singen, welche Lieder wir singen, in welcher Sprache wir das Evangelium zu den Menschen bringen, welche Themen wir ansprechen, was wir gar nicht sagen. Das alles ändert sich, weil wir Menschen uns ändern. Und die schlechte Nachricht ist, ja, das Äußere, die Form, die Kultur, das ändert sich. Nichts bleibt, wie es war. Wir müssen uns umstellen. Und wir müssen uns an Dinge gewöhnen, die uns nicht gefallen. Gefällt mir nicht. Muss ich. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, das alles tut dem Evangelium keinen Abbruch. Wenn sich die Form ändert, das Äußere ändert, bedeutet sich ist das ja nicht, dass das Innere, der Inhalt sich ändert. Das Evangelium bleibt, es ist unveränderlich und darauf achten wir auch. Nicht unsere Lebensweise prägt das Evangelium, sondern das Evangelium prägt unsere Lebensweise, unsere Kultur. Wenn das so ist, dass sich die Kultur ändert, dann wird das Evangelium die Kultur prägen, unsere Lebensweise prägen. Gott formt sich das Gefäß, in dem er lebt. Und das tut er, wenn ein Mensch sein Herz für Jesus öffnet, dann wird er in dieses Leben hineingehen, dann wird er dieses Leben prägen und formen. Und das wird er auch in einer Gemeinde tun, wenn die Gemeinde offen ist für diese Kraft Gottes, für den Geist Gottes. Wenn sie ihn nicht hindert, dann wird eine Gemeinde von Gott geprägt und verwandelt werden. Und genauso wird das Evangelium die Lebenswelt von Menschen prägen, wenn wir das Evangelium einfühlsam zu diesen Menschen bringen. Was bedeutet das? Das heißt, wir bemühen uns darum, die Menschen zu verstehen, ihre Lebensweise zu verstehen, denn nur so können wir ihnen das Evangelium bringen. Und wir passen dabei das Evangelium aber nicht an. Wir ändern es nicht und wir verwässern es nicht. Wir übersetzen es in die Sprache unserer Mitmenschen, in die Welt unserer Mitmenschen hinein, damit sie es verstehen können. Und wir tun das, weil wir hoffen, dass Gottes Geist wirkt, diese Menschen erreicht und verwandelt und dann zu neuen Menschen macht. Noch einmal, das fordert uns heraus. Ja, das ist anstrengend, es macht Mühe, das geht nicht von allein. Ist uns dann wenigstens der Erfolg garantiert? Leider auch nicht. Paulus hat sich viel Mühe gegeben, er hat sich mit den Athenern auseinandergesetzt. Er hat sich in sie hineingedacht, er hat ihre Kultur verstanden, er hat ihnen das Evangelium in ihren Worten, in ihrer Welt gesagt. Und dann wurden sie neugierig, die Athener, sie wollten seine Lehre unbedingt hören. Man hat ihn auf den Areopag geschleppt, dort musste er jetzt einen Vortrag halten. Und es ging mächtig in die Hosen. Sie haben ihn dann einen Schwätzer genannt und haben ihn ausgelacht. Fast alle sind davongelaufen und nur wenige kamen zum Glauben. Übrigens, Paulus war nie so erfolgreich, wie wir immer denken. Der gute Mann hat sich viel Mühe gegeben und es hat ihm fast keinen Erfolg beschert. Und ich vermute, es wird uns nicht besser gehen. Und ich weiß, dass einige von uns tief enttäuscht und frustriert sind. Aber ist das ein Grund, sich um die Arbeit herumzumogeln und den Kopf in den Sand zu stecken? Übrigens, man knirscht dann mit den Zähnen, gell? Uns bewegt doch nicht der Erfolg, sondern die Liebe Christi. Wenn uns die Liebe Christi treibt, dann werden wir weder Arbeit noch Mühe scheuen, um unseren Mitmenschen das Evangelium zu bringen. Und wenn uns die Liebe Christi treibt, dann geben wir gerne Liebgewordenes auf und halten aus, was uns nicht gefällt. Es geht doch nicht darum, dass die Leute, die wir erreichen möchten, so werden, wie wir sind. Die sollen doch nicht unsere Kultur übernehmen, die sollen uns doch nicht nachahmen. Nein, sie sollen das Evangelium so hören, dass sie es verstehen. Und wenn Gottes Geist in ihr Leben hineinkommt, dann wird er in ihnen wohnen und dann wird er sie verwandeln. Und dann werden sie ihre eigene Kultur entwickeln. Und sie werden dann mit hoher Wahrscheinlichkeit vieles anders tun, als wir es tun. Sie werden ihre Sprache sprechen, die ich zum Teil nicht mehr verstehe. Sie werden ihre Lieder singen, die ich noch nicht kann. Und sie werden Gottesdienste auf ihre Art feiern. Ja. Ist das schlimm? Nein, das ist normal. Wir haben doch verstanden, die Form ist veränderbar, aber der Inhalt, das Evangelium, das bleibt. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du in diese Welt hineingekommen bist und dass du mich so angesprochen hast, dass ich dich verstanden habe. Ich danke dir, dass du dir diese Mühe gemacht hast. Ich danke dir für viele Missionare, für viele Evangelisten, für viele Christen, die sich genau diese Mühe und Arbeit um viele Menschen machen, dass sie verstehen wollen und dann das Wort Gottes ihnen so sagen, dass sie es auch verstehen können. Danke, dass wir deswegen zum Glauben gekommen sind, weil sich viele um uns gemüht haben. Und so wollen wir uns dieser Arbeit und dieser Mühe nicht verschließen und es genauso tun. Ich bitte dich, dass du uns ein Gespür gibst für die Menschen, mit denen wir leben, dass du uns einen Zugang zu ihnen schenkst, dass wir sie kennenlernen, dass wir wissen, was sie bewegt und was sie umtreibt. Und dann bitte schenk uns auch Momente, wo wir dann etwas von dir sagen können. Nicht so vorschnell, aber so, dass sie es verstehen können. Wir wünschen ihnen doch so sehr, dass ihnen das geschieht, was uns auch passiert ist, dass sie dich kennenlernen, dass du in ihr Leben hineinkommst und dass sich ihr Leben zum Guten verwandelt, weil du in ihnen lebst. Bitte schenke das zu deiner Ehre. Amen. Und wir beten miteinander und füreinander. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so wie die neue Gemeindeleitung gesegnet ist und unter dem Segen Gottes gehen darf, so dürfen wir das alle miteinander, weil dieser Gott ein Gott ist, der uns liebt, der uns begleitet, der uns nicht verlässt. Und so gehen wir in diesen Tag und die Woche, die vor uns liegt, begleitet, gesegnet, getragen und getröstet, ermutigt und aufgerichtet von unserem dreieinigen Gott. Es segne und behüte euch der allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.